Dieser Podcast wird unterstützt von Lufthansa Group.
Das österreichische Bundesheer marschiert heuer wieder voll auf und demonstriert, was es alles kann.
Es ist ein Privileg, den Menschen in unserem Land zu dienen. Und heute am Nationalfeiertag sind wir uns dem im besonderen Maße bewusst.
Am 26. Oktober feiert Österreich seinen Nationalfeiertag. Vor der Hofburg marschiert jedes Jahr das Bundesheer zu einer Leistungsschau auf.
Sehr geehrte Rekrutinnen und Rekruten, Sie werden am heutigen Nationalfeiertag geloben, die Republik Österreich und das österreichische Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen.
Es ist der Tag, an dem bei uns vor fast 70 Jahren das Neutralitätsgesetz unterzeichnet wurde.
Österreich ist frei!
Die Besatzungstruppen nach dem Zweiten Weltkrieg mussten abziehen. Österreich war wieder ein souveräner Staat.
Bis heute gehört die Neutralität zur Identität von Österreich. Das heißt, man mischt sich nicht militärisch in internationale Konflikte ein. Eine Abkehr davon und ein Beitritt zur NATO für viele undenkbar.
Was halt fehlt, ist diese Diskussion, ob der neutrale Status noch Sinn macht, aktuell ist, uns schützt oder ob er vielleicht hinterfragt gehört.
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die Sicherheitslage in Europa verändert. Wie sinnvoll ist dann noch der Neutralitätsstatus?
Wenn man sich in dem Konzept von vornherein darauf festlegt, alles allein machen zu wollen, dann ist das für mich unrealistisch in der heutigen Welt.
Und kann man überhaupt noch davon sprechen, dass Österreich ein neutrales Land ist?
Manche würden sagen, mit dem EU-Beitritt ist die Neutralität eigentlich passé oder gestorben und man lässt sie Österreich halt noch haben, aber sie hat nicht mehr wirklich viel Wert.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir über Österreichs Neutralität. Wir wollen wissen, warum das Land keinem Militärbündnis beitritt. Und wir fragen, ob sich Österreich im Ernstfall überhaupt allein verteidigen könnte.
Wir sind militärisch neutral, aber wir sind nicht neutral, wenn es darum geht, Verbrechen zu benennen und auch wenn es darum geht, dass dort hingesehen werden muss.
Hier hört man Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP bei einem Besuch in der Ukraine vor 2 Jahren. Es kommt oft vor, dass österreichische Politiker über die Neutralität sprechen, wenn sie im Ausland sind. Sie gehört genauso zur Identität des Landes wie die Alpen oder meinetwegen auch der Sissi-Mythos.
Österreich ist nicht das einzige neutrale Land auf der Welt. Es gibt eine relativ lange Liste von Staaten mit diesem Status, zum Beispiel auch die Schweiz, Irland oder Panama. Aber was heißt es überhaupt, dass ein Land neutral ist?
Prinzipiell könnte man auch schon mit der Bedeutung des Wortes selbst beginnen. Neutrum, daher kommt es und es bedeutet keines von beiden. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Unser Kollege Fabian Sommerwiller schreibt beim Standard über internationale Politik und hat sich lange damit beschäftigt, was keines von beiden im staatlichen Kontext bedeutet. Man will sich in internationalen Konflikten keiner Partei anschließen, außenpolitisch unparteiisch sein. Allerdings unterscheidet es sich von Land zu Land ziemlich stark, wie diese Unparteilichkeit interpretiert wird. Österreich hat ein eigenes Gesetz, das die Neutralität regelt.
Und wenn man jetzt sich noch genau anschaut, was in diesem Neutralitätsgesetz die Kernpassage ist, dann geht es eben darum, dass Österreich sagt, zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt man als freie Stücken die immerwährende Neutralität. Konkret bedeutet das einfach, Österreich wird keinen militärischen Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf dem eigenen Gebiet nicht zulassen. Das sind eigentlich die 2 Kernpunkte.
Es geht also um die militärische Neutralität, nicht die politische. Wie wir gerade gehört haben, ist es ja schon so, dass Österreich auch Stellung bezieht in internationalen Konflikten. Karl Nehammer verurteilt zum Beispiel die russischen Verbrechen in der Ukraine und trägt auch die Sanktionen gegen Russland mit.
Aber man wird selbst nicht aktiv militärisch, um sich irgendwo zu beteiligen. Das ist eben die militärische Neutralität und eben nicht zu verwechseln mit einer, ja, sag ich mal, Gleichgültigkeit.
Und auch mit der militärischen Beteiligung ist es so eine Sache, denn österreichische Soldaten sind schon auch im Ausland stationiert. Aber dazu kommen wir noch. Erstmal wollen wir kurz verstehen, wie Österreich überhaupt zum neutralen Staat wurde. Und dazu müssen wir zum Ende des Zweiten Weltkriegs zurückgehen. Im ersten Jahrzehnt nach Kriegsende ist Österreich ja noch kein souveräner Staat. Die Besatzungsmächte USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich teilen das Land untereinander auf.
In Österreich wird oft verklärt, die Neutralität als etwas, was wir groß erreicht haben. Man muss schon sagen, das war eher eine glückliche Fügung für Österreich.
Geografisch liegen wir ja genau zwischen der damaligen Sowjetunion und dem Westen. Im Kalten Krieg schafft es keine der beiden Seiten, Österreich zu sich zu ziehen. Deshalb einigen sich die Besatzungsmächte auf einen Kompromiss. Österreich darf ein souveräner Staat werden, unter der Bedingung, dass es freiwillig seine Neutralität erklärt.
Und man kann schon sagen, es war eigentlich ein kleiner diplomatischer Erfolg für Österreich, dass das Neutralitätsgesetz nicht Teil des Staatsvertrages ist, sondern dass man versprochen hat, man wird es gesondert als separates Gesetz beschließen.
Denn als Gesetz ist die Neutralität nicht Teil der Grundprinzipien der Verfassung. Sie könnte theoretisch mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament wieder abgelegt werden.
Damals ist die Neutralität die Bedingung dafür, dass Österreich wieder ein eigenständiger Staat wird.
Macht dem schmachvollen Zustand in Österreich ein Ende!
Hier hört man in einer Doku des ORF den früheren österreichischen Außenminister Leopold Figl, der damals in den Verhandlungen mit den Besatzungsmächten eine zentrale Rolle eingenommen hat.
Befreit dieses kleine, arbeitsame und lebensmutige österreichische Volk von seiner Knechtung und gebt ihm seine Freiheit.
Berühmt ist vor allem Figls Ausruf am 15. Mai 1955. Als er im Wiener Schloss Belvedere vor Diplomaten und Außenministern seine Unterschrift unter den neuen Staatsvertrag setzt.
Österreichs Volk dankt heute für die Freiheit. Mit dem Dank an alle Mächtigen haben wir den Vertrag unterzeichnet. Und mit Freude künden wir heute, Österreich ist frei.
Anschließend tritt Figl raus auf den Balkon und präsentiert der Menge das unterschriebene Dokument. Er hat den Satz also nicht vom Balkon in die Menge gerufen, wie die Geschichte fälschlicherweise oft erzählt wird. Es lief ein bisschen weniger episch.
Und dann war es so, dass Österreich eben gesagt hat, dass man diese immerwährende Neutralität beschließen möchte. Das war dann soweit am 26. Oktober 1955. Da hat der Nationalrat dieses Gesetz über die immerwährende Neutralität Österreichs als Verfassungsgesetz beschlossen.
Heute ist der 26. Oktober in Österreich der Nationalfeiertag.
Mit seiner neuen Rolle als neutraler Staat, die dem Land ja eigentlich von den Besatzungsmächten auferlegt wurde, freundet sich Österreich dann schnell an.
Ja, das sind diese Jahre Österreichs in den 60ern und 70ern, die man sicher im Nachhinein als die Hochphase der österreichischen aktiven Neutralitätspolitik bezeichnen kann. Bruno Kreisky war da sicher der prägendste Charakter, die prägendste Person in dieser Zeit.
Wir sind das Land, von dem die internationalen Wirtschaftszeitungen übereinstimmend berichten, dass wir die niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa haben, wenn man von der Schweiz absieht, wo um Hunderttausende Menschen weniger Arbeit haben. Wir sind das Land, das mit zu den wenigen Ländern gehört, die die niedrigste Inflationsrate haben.
Bruno Kreisky, den hört man hier in einem Interview im ORF, das ist Österreichs langjähriger sozialdemokratischer Bundeskanzler in den 70er Jahren. Er nutzt damals den neutralen Status seines Landes, um Österreich wieder zu einem globalen Player zu machen. Schon als Außenminister in den 60ern holt er jede Menge internationale Organisationen nach Wien. Und er mischt sich als Verhandler in Konflikte ein, vor allem in denen zwischen Israel und Palästina.
Österreich war zu dieser Zeit wirklich ein Player im internationalen Raum, natürlich jetzt kein großer militärischer, aber in Fragen der Diplomatie, in Fragen des Multilateralismus hatte Österreich da schon eine bedeutende Rolle.
Unter Kreisky wird die Neutralität zum identitätsstiftenden Merkmal für Österreich. Dem Land geht es in dieser Zeit sehr gut. Vor allem, weil die USA Österreich im Rahmen des sogenannten Marshall-Plans großzügig finanziell unterstützen, was die Wirtschaft ankurbelt. Mit der Neutralität hat dieser Aufschwung eigentlich nichts zu tun.
Aber man hat es eben in Verbindung gebracht, also in den Köpfen der Österreicherinnen und Österreicher, dass es diese gute Zeit war, die man da oft so verklärend herauf beschwört. Aber man muss auch sagen, dass diese Neutralität mit einer, ja, ich sage mal, ordentlichen Portion geschichtlicher Ignoranz daherkommt, weil diese Neutralität, die man sich dann zu eigen gemacht hat, hat dann auch sehr oft dazu geführt, dass man vergessen hat, dass man ja selbst ein Aggressor im Zweiten Weltkrieg war.
Viele ÖsterreicherInnen sehen sich damals noch als erstes Opfer der Nazis. Und dazu passt das neue Selbstbild als neutrales Land.
Was heißt jetzt Österreichs Neutralität heute? Zuallererst ist das Land, im Gegensatz zu den meisten europäischen Staaten, kein Mitglied der NATO. Allerdings kooperiert Österreich mit dem Militärbündnis.
Die NATO bietet den Staaten, die nicht Vollmitglieder werden wollen, an, im Rahmen des Partnerschaft für den Frieden Programmes sich sozusagen anzunähern. Da geht es vor allem darum, die NATO ein wenig kennenzulernen, dass man auch auf gewisser Ebene zusammenarbeitet, dass sich die Kommandostrukturen kennen, wo die NATO natürlich dann hofft, dass die Staaten eines Tages Vollmitglieder auch werden.
Ein Bündnis, in dem Österreich schon seit 1955 vollwertiges Mitglied ist, das ist die UNO. Es beteiligt sich auch an Friedensmissionen der Vereinten Nationen und schickt Blauhelmsoldaten zum Beispiel nach Mali oder in den Nahen Osten.
Also Österreich ist international sehr präsent bei Blauhelmmissionen der UNO, aber auch zum Beispiel bei der Kosovo Force, der KFOR-Truppe der NATO, die im Kosovo seit Beendigung des Kosovo-Krieges für Stabilität sorgt.
Obwohl Österreich also selbst kein NATO-Mitglied ist, beteiligen sich Soldaten des Bundesheers an deren Sicherheitsmissionen.
Das war auch immer schon so ein Punkt, wo sich so einmal einige Völkerrechtler gestritten haben oder wo es politisch unterschiedliche Meinungen gegeben hat, ob denn das vereinbar ist mit der Neutralitätspolitik. Aber ja, der Tenor mittlerweile ist, dass das geht.
Österreich interpretiert seine Neutralität also relativ frei. Anders als etwa die Schweiz ist Österreich auch seit knapp 30 Jahren Mitglied der Europäischen Union.
Manche würden sagen, mit dem EU-Beitritt ist die Neutralität eigentlich passé oder gestorben und man lässt sie Österreich halt noch haben, aber sie hat nicht mehr wirklich viel Wert.
Denn auch in der Europäischen Union gilt eigentlich eine Beistandspflicht für Mitgliedstaaten. Wenn ein EU-Land angegriffen wird, dann müssten die anderen Mitglieder im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe leisten.
Österreich hat aber vor allem auch, und das heißt die irische Klausel, auf Bestreben Irlands ist es mit rein verhandelt worden, dass da steht, dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt.
Auch da hat sich Österreich also wieder Spielraum für die Auslegung seiner Neutralitätspolitik geschaffen. Sollte ein Mitgliedstaat tatsächlich angegriffen werden, dann müsste sich Österreich entscheiden, welches Prinzip wichtiger ist, die Beistandspflicht oder die eigene Neutralität.
Klar ist, die Neutralität ist für das österreichische Selbstbild sehr wichtig. Man sieht es ja schon allein daran, dass der Tag, an dem das Gesetz unterzeichnet wurde, bei uns ein Feiertag ist. De facto heißt die Tatsache, dass Österreich neutral ist, aber vor allem eins. Für den Fall, dass das Land irgendwann angegriffen wird, steht Österreich ohne offizielles Sicherheitsbündnis da. Die NATO-Staaten wären nicht dazu verpflichtet, Österreich beizustehen.
Lange war so ein Szenario, also dass ein fremder Staat Österreich überfällt, ja auch sehr weit weg. Aber seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die Sicherheitslage in Europa grundlegend verändert. Schweden und Finnland, die lange Zeit auch neutral waren, haben ihren Status nach dem Überfall abgelegt und sind der NATO beigetreten.
Die Gefahr, dass Russland noch weitere Staaten in Europa angreift, scheint plötzlich viel realer. Und auch Österreich muss sich fragen, was, wenn es uns treffen würde? Wären wir im Zweifel in der Lage, uns selbst zu verteidigen?
Sie möchten Ihre Geschäftsreisen effizient organisieren und dabei von attraktiven Prämien profitieren? Buchen Sie ab sofort weltweite Flüge, Hotels und Mietautos mit Business to go von der Lufthansa Group in Kooperation mit Navan. Melden Sie sich jetzt bei navan.com/business2go an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro Fluggutscheins von Austrian Airlines.
Ich würde sagen, Österreich hat im letzten Augenblick erkannt, worum es geht und versucht, der Steuer herumzureißen.
Walter Feichtinger war lange Zeit Brigadier beim österreichischen Bundesheer. Er kennt das Verteidigungssystem also von innen sehr gut. Wir haben ihn gefragt, welche Schulnote er der österreichischen Landesverteidigung ausstellen würde.
Ich würde sagen, es wäre so zwischen 3 und 4, Tendenz aber eher zu 4.
Das klingt jetzt nicht gerade so, als könnte man sich im Ernstfall auf die Verteidigungsfähigkeit des Landes verlassen. Feichtinger sagt, die schlechte Note hängt damit zusammen, dass beim österreichischen Bundesheer die militärische Verteidigung lange Zeit vernachlässigt wurde.
Wir haben ja wirklich viele Jahre, eigentlich 2 Jahrzehnte erlebt, wo das Bundesheer zum eigentlich nicht-militärischen Element geworden ist, wo Katastrophenschutz sehr wichtig, aber nicht die Kernaufgabe des Bundesheeres im Vordergrund gestanden ist, wo die Budgets drastisch heruntergefahren wurden, wo man sich auf einige wenige internationale Einsätze konzentriert hat, aber nicht mehr auf die Landesverteidigung. Und noch viel wichtiger, der Gedanke der umfassenden Landesverteidigung eigentlich komplett in den Hintergrund getreten ist.
Damit ist Österreich natürlich nicht allein. Auch in Deutschland wurde massiv an der Bundeswehr gespart. Wobei Deutschland ja auch kein neutrales Land ist. Und es gibt auch noch einen wichtigen Unterschied zwischen dem Bundesheer und der deutschen Bundeswehr.
Wir haben noch die Wehrpflicht, was Deutschland nicht mehr hat. Ich stelle das deswegen voran, weil es so wichtig ist beim Personalaufwuchs. Wie kommt man denn an Leute heran, um sie auch für den Soldatenberuf zu motivieren? Und das ist ein Riesenunterschied.
Alle männlichen Staatsbürger sind in Österreich zu einem Grundwehrdienst von 6 Monaten verpflichtet. Alternativ können sie auch Zivildienst leisten, also zum Beispiel ein paar Monate in der Pflege oder beim Roten Kreuz mitarbeiten.
Vor gut 10 Jahren gab es dazu mal eine Volksbefragung. 60% haben dafür gestimmt, dieses System beizubehalten. Aber trotz der allgemeinen Wehrpflicht leidet das Bundesheer an Personalmangel. Und zwar schon seit mehreren Jahrzehnten.
Ich war Anfang der 2000er Jahre im Bundeskanzleramt zugeteilt. Und da ging es darum, in den einzelnen Ministerien Ansprechpartner zu finden für die Bereiche der geistigen Landesverteidigung. Wirtschaftliche, geistige, zivile und militärische. Und ich habe das nicht für möglich gehalten. Es hat sie fast nicht mehr gegeben. Innerhalb von 10 Jahren.
Was Walter Feichtinger meint, in Österreich gab es, wie in vielen europäischen Ländern, spätestens in den 2000er Jahren kein Gefühl der Bedrohung mehr. Der Kalte Krieg war vorbei und internationale Konflikte fanden vor allem außerhalb Europas statt. Genau wie bei der deutschen Bundeswehr wurde die Landesverteidigung hinten angestellt. Wichtige Posten wurden nicht nachbesetzt.
Das institutionelle Gedächtnis hat gelitten, indem die Personen von diesen Aufgaben weggegangen sind, in Pension gegangen sind. Und es war sehr mühsam, hier das wieder irgendwie auf die Reihe zu bringen, Andockstellen zu finden, damit man hier wieder eine gemeinsame Sprache spricht.
Der russische Angriffskrieg 2022 hat an viele Staaten wachgerüttelt. In Deutschland sprach Bundeskanzler Olaf Scholz von einer Zeitenwende. In Österreich kündigte die Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP eine umfassende Reform des Bundesheers an.
Wir sind ohne Zweifel mit einer neuen Realität konfrontiert und diese verlangt eines, eine Stärkung der umfassenden Landesverteidigung, insbesondere mit dem Fokus auf die militärische Landesverteidigung zum Schutz der österreichischen Bevölkerung und zur Wahrung der Souveränität der Republik Österreich.
Hier hat man die Situation erkannt, die Gefahren erkannt. Und wenn ich mir jetzt die neue österreichische Sicherheitsstrategie anschaue, dann wird der Gedanke der geistigen Landesverteidigung sehr hoch gehoben und auch die umfassende Landesverteidigung wieder ganz oben angesiedelt. Und daher würde ich sagen, die Zeichen der Zeit erkannt, aber es bleibt irrsinnig viel zu tun.
In dieser neuen Sicherheitsstrategie wird Russland zum Beispiel explizit nicht wie zuvor als Partner, sondern als Sicherheitsrisiko bezeichnet. Außerdem wurden die finanziellen Mittel des Bundesheeres massiv aufgestockt.
Es gibt ja einen Entwicklungspfad, wo man bis 2028 auf 1,5% des BIP sein soll und in weiterer Folge sogar ein 2% BIP anpeilt.
2% des Bruttoinlandsprodukts für die Landesverteidigung, das ist auch die Vorgabe für alle NATO-Staaten, mindestens.
Man spricht bei denen schon wirklich von Untergrenze und es muss höher sein. Polen geht Richtung 4%. Nur zur Orientierung. Aber dennoch, für Österreich ist es sehr wichtig, dass hier die Zeichen der Zeit erkannt wurden, dass hier in das Bundesheer mehr investiert wird und das Bundesheer sich entsprechend neu aufstellen kann. Hier laufen schon sehr viele Projekte.
Österreich investiert in moderne Geräte wie Hubschrauber, Lastwagen oder Waffen. Allerdings noch immer weniger als andere Länder in Europa, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs ebenfalls hochrüsten.
Das heißt, alle sind auf dem Weg, um sich besser, moderner, umfangreicher auszustatten. Das heißt, die Konkurrenz gewissermaßen ist groß und der Geldbedarf ist enorm.
Das Selbstbild des Bundesheers hat sich stark verändert. Von einer Truppe für den Katastrophenschutz hin zu einer Armee, die Österreich im Zweifel verteidigen soll. Das sieht man auch im Social-Media-Auftritt des Heers. Früher wurden dort Rekruten gezeigt, die Sandsäcke füllen. Heute sieht man rollende Panzer zu Rockmusik und Soldaten in Vollmontur mit gezückter Waffe.
Guten Tag, Soldaten!
Grüße, Herr Oberst!
Wie aber sieht die Bereitschaft in der Bevölkerung aus, Österreich im Ernstfall zu verteidigen?
Ja, also es gibt zwei aktuelle Studien, in der die Bereitschaft zur Landesverteidigung abgefragt wird.
Unsere Kollegin Anna-Julia Fink vom Standard hat sich diese beiden Studien genauer angesehen. Eine wurde von der Universität Innsbruck durchgeführt. Dabei wurden über mehrere Jahre 3000 Menschen im Alter von 18 bis 80 Jahren befragt.
Das Ergebnis ist, dass 2024 knapp 14% der Befragten angegeben haben, sie würden ihr Land im Fall eines bewaffneten Angriffs mit der Waffe verteidigen. Und dann gab es die, die gesagt haben, sie würden einen anderen militärischen Beitrag leisten. Das waren 19% 2024, 17% 2023.
Einen anderen militärischen Beitrag leisten, das heißt, die Befragten würden sich zum Beispiel in irgendeiner Form an der Rüstungsindustrie beteiligen.
Eine andere Studie hat die Zeitschrift Pragmaticus durchgeführt. Dafür wurden 800 Menschen online befragt.
Da gab es den Wert von 28% der Befragten, die angegeben haben, dass sie sich schon oder eher schon vorstellen können, Österreich mit der Waffe zu verteidigen.
Man kann die beiden Studien nicht direkt vergleichen. Aber in beiden ist es auf jeden Fall eine Minderheit, die zur eigenen Landesverteidigung bereit wäre.
Die Innsbrucker Studie hat dann auch noch abgefragt, ob Österreicher bereit wären, anderen EU-Ländern im Angriffsfall beizustehen.
Knapp 14% stimmen der Frage zu, Österreich soll im Falle eines bewaffneten Angriffs auf einen anderen EU-Mitgliedstaat eben diesen dann mit bewaffneten Truppen beistehen. Und umgekehrt haben 72% der Befragten angegeben, dass sie wiederum auf der anderen Seite durchaus erwarten, dass andere EU-Staaten Österreich militärisch verteidigen. Also kurzum, man will selbst anderen nicht helfen, erwartet sich diese Hilfe von außen aber dann schon.
Natürlich zeichnen diese Studien nur ein Stimmungsbild. Niemand weiß, ob die Reaktionen der Menschen im Ernstfall, sollte Österreich oder ein anderes Land der EU tatsächlich angegriffen werden, nicht doch ganz anders ausfallen würden. Auch der Bundesheerexperte Walter Feichtinger sagt, in seiner alltäglichen Praxis mit jungen Wehrdienstlern hat er andere Erfahrungen gemacht.
Ich war selber 5 Jahre Kommandant eines Panzerbataillons und hatte im jährlichen Wechsel immer wieder 200 Grundwehrdiener, die hier gekommen sind. Die wussten sehr wohl, worum es geht und vor allem, man konnte mit ihnen drüber reden. Man konnte ihnen die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit einer militärischen Landesverteidigung vermitteln und die sind dann großteils mit einer ganz anderen Erfahrung und Einstellung weggegangen, als sie gekommen sind. Das heißt, wenn es darauf ankommt, bin ich persönlich davon überzeugt, dass der Großteil der Österreicher sehr wohl weiß, worum es geht und auch bereit wäre, für das Land einzutreten.
Aber woran liegt es, dass die Einstellung gegenüber der Landesverteidigung, zumindest in den Befragungen, so negativ ausfällt?
Ich glaube, dass diese Einstellung, dass man nicht die Notwendigkeit sieht, sich selbst und sein Land und die Bewohner und seine Liebsten und Kinder und Eltern und die Wohnung und das Leben, das man hier lebt und damit auch die Werte, die man hier lebt, zu beschützen, dass das schon daher rührt, dass diese Notwendigkeit nicht gesehen wurde oder auch noch immer nicht so richtig gesehen wird. Also die wurde auch von politischer Seite nicht unterstrichen.
Während bei uns in Österreich sehr viel über unsere eigene Neutralität gesprochen wird, gab es lang kaum Diskussionen darüber, was aus diesem Status folgt. Eben, dass wir uns auch selbst verteidigen müssten.
Die heimische Bevölkerung wurde einfach über lange Zeit jetzt mit keinen Fragen der Sicherheitspolitik und der Solidarität und der Verteidigungspolitik und Außenpolitik und Diplomatie etc. konfrontiert. Und damit hängt dann auch zusammen, dass das Militär, aber auch Fragen der Landesverteidigung etc. in Österreich im öffentlichen Diskurs keine Rolle gespielt haben.
Das ist übrigens auch ein Unterschied zur ebenfalls neutralen Schweiz, sagt unser Kollege Fabian Sommerwiller.
Derjenige, dass die Schweiz sehr viel hochgerüsteter ist und dass der Verteidigungswille, die Verteidigungsbereitschaft in der Schweizer Bevölkerung sehr viel höher ist, als der in Österreich ist. Also die Schweiz hat ja auch diese mehr als 200 Jahre alte Tradition der Neutralität Und die Schweiz hat auch wirklich die Tradition, dass man sagt, wir sind bereit, unsere Neutralität, unsere Demokratie mit Waffengewalt zu verteidigen.
Oder wie es der Satiriker Peter Klien formuliert.
In der Schweiz sagt man zur Armee, das macht was her. Bei uns sagt man, was macht das her?
Zusammenfassend können wir also sagen, auch wenn Österreich seit dem russischen Angriffskrieg massiv ins Bundesheer investiert hat, sollte Russland uns plötzlich angreifen, dann wären wir wohl weder in der Lage, noch breite Teile der Bevölkerung besonders gewillt, uns zu verteidigen.
Und weil Österreich eben kein NATO-Mitglied ist, müssten auch die NATO-Staaten eigentlich nicht helfen. Jedenfalls in der Theorie. Denn ein Blick auf die Landkarte zeigt, Österreich ist ja umgeben von Ländern wie Polen, Deutschland, Italien. Und das sind alles NATO-Mitglieder.
Das ist einfach geopolitisches Glück, das wir da haben. Also umgeben von NATO-Staaten, natürlich Liechtenstein und die Schweiz sind keine NATO-Staaten, aber die Gefahr, die von diesen beiden Staaten gegenüber Österreich ausgeht, würde ich jetzt mal als minimalst beschreiben.
Kein Staat außerhalb Europas kann Österreich angreifen, ohne vorher das Territorium oder den Luftraum eines NATO-Staates zu verletzen, woraufhin sich der natürlich selbst zur Wehr setzen würde. Österreich ist also eigentlich ein Trittbrettfahrer bei der NATO.
Das ist aus egoistischer Sicht schlau, aus solidarischer Sicht ist es natürlich eine Katastrophe zu sagen, man beruft sich auf seine geografische Position auf der Landkarte und da ist es auch verständlich, wenn andere NATO-Partner da mit einem gewissen Groll, sag ich mal, auf Österreich blicken.
Unser Kollege Fabian Sommerwiller meint, dass die Neutralität vor dem Hintergrund der neuen Sicherheitslage in Europa eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist.
Am besten sieht man es eigentlich im Falle Schwedens und Finnlands, die jetzt gemerkt haben, die Welt ist eine andere. Vor allem seit dem Angriffskrieg 2022, seit der Vollinvasion Russlands in der Ukraine. Wir haben einen Aggressor, mit dem wir eine gemeinsame Grenze im Falle Finnlands oder eine gemeinsame Seegrenze im Falle Schwedens teilen. Und die einfach gesagt haben, okay, für uns geht es jetzt einfach nicht mehr, ein neutraler Staat zu sein, weil sollte der Russe an die Tür klopfen, dann hilft es nicht, mit dem Vertragswerk herumzuwedeln, sondern dann braucht es Waffen und dann braucht es Partner, die bereit sind, für einen einzustehen.
Auch die Europäische Union hat seither militärische Maßnahmen getroffen, zum Beispiel mit dem Raketenschutzschirm Sky Shield. Damit wollen sich die EU- und NATO-Staaten besser gegen Luftangriffe schützen. Österreich ist der Verteidigungsinitiative im vergangenen Jahr auch beigetreten. Als Verstoß gegen die Neutralität wird das nicht gesehen.
Man darf sich auch als neutraler Staat sagen, im Falle eines Angriffs will ich mit anderen Staaten mich da verteidigen. Es geht aus Sky Shield keinerlei Beistandsklausel oder ein Bündnisfall, wie es in den NATO-Verträgen zum Beispiel ist, hervor.
Klingt aber auch ein bisschen so, als würde Österreich seine Neutralität eben so interpretieren, wie es dem Land gerade passt.
Spätestens seit dem Beitritt Österreichs in die EU und damit auch der Beistandsverpflichtung stellt sich natürlich schon die Frage der Sinnhaftigkeit der Neutralität noch einmal.
Und zwar nicht nur, weil Österreich längst Mitglied in diversen Sicherheitsbündnissen ist, sagt Anna-Julia Fink, sondern auch, weil sich die Gefahren für ein Land wie Österreich seit dem Kalten Krieg eben stark verändert haben.
Angriffe passieren auch nicht mehr nur auf konventionelle Art. Also man muss nicht an ein Land angrenzen, von dem aus eine potenzielle Gefahr ausgeht. Und es gibt nicht mehr nur Länder, die mit Panzern irgendwo einmarschieren, sondern es gibt sehr viele Bedrohungen von Cyberangriffen und Infrastrukturspionage über jede Form der hybriden Kriegsführung. Also die Bedrohungslage ist ganz unterschiedlich und geht über diese konventionelle Kriegsführung hinaus.
Und trotzdem gibt es in Österreich bislang keine echte Debatte darüber, ob die Neutralität noch sinnvoll ist.
Diese Hinterfragung findet nicht statt. Also die Diskussion wurde abgewürgt und wird auch nicht geführt.
Selbst die neue Sicherheitsstrategie, über die wir vorhin schon gesprochen haben, wurde unter der Prämisse verhandelt, dass die Neutralität nicht angetastet wird.
Ich halte das für einen Kardinalfehler. Wenn man sich in dem Konzept von vornherein darauf festlegt, alles allein machen zu wollen, dann ist das für mich unrealistisch in der heutigen Welt. Aber ich beraube mich auch der Denkmöglichkeiten, um mir wirklich seriös alle Möglichkeiten zu prüfen. Am Ende kann ja immer noch herauskommen, dass Neutralität, vielleicht in einer anderen Form, die optimale Lösung für Österreich ist. Aber das apodiktisch a priori festzulegen, das halte ich für verfehlt.
So sieht es der Bundesheerexperte Walter Feichtinger. Die Politik vertritt dagegen ein anderes Bild. dort fordert niemand ernsthaft, den Neutralitätsstatus abzuschaffen oder auch nur darüber zu diskutieren. Vor allem die rechtsradikale FPÖ betont immer wieder, wie wichtig die Neutralität für Österreich sei und lehnt zum Beispiel auch die europäische Sky Shield-Initiative radikal ab.
Ich finde es einigermaßen absurd, dass ja ausgerechnet die FPÖ, die sie als Heimatschutzpartei auftritt, oft diejenigen sind, die nicht bereit sind, solche Bündnisse irgendeiner Art einzugehen, um für Österreichs Sicherheit zu sorgen.
Aber auch keine andere Partei stellt Österreichs Neutralität ernsthaft in Frage.
Die NEOS gehen noch am weitesten und sagen, ja, sie wollen die EU-Armee haben und sie hinterfragen das schon ein bisschen, aber es gibt keine Partei, die jetzt klar für einen NATO-Beitritt ist beispielsweise.
Dabei ist es nicht so, dass den Politikern in Österreich die neue Sicherheitslage nicht bewusst ist.
Und das ist ja das Spannende, wenn man mit einigen österreichischen Politikern off the record oder im Hintergrund redet, dann werden da ganz andere Töne angeschlagen. Und es ist so, dass österreichische Politikerinnen und Politiker sehr wohl verstehen, was in der Welt passiert. Es ist aber so eine heilige Kuh in Österreich, diese Neutralität, dass es sich keiner anzufassen traut.
Das liegt wohl daran, dass für die große Mehrheit der Bevölkerung die Neutralität sehr wichtig ist. Laut einer Umfrage des österreichischen Gallup-Instituts vom Februar 2024 haben 74% der Befragten angegeben, dass Österreich seine Neutralität bewahren soll. Nur 14% waren für einen NATO-Beitritt.
Aber warum ist die Neutralität nach wie vor so beliebt in Österreich? Unser Kollege Fabian Sommerwiller glaubt, dass es einerseits mit dem verklärten Blick auf die Vergangenheit zu tun hat. Also dieser Vorstellung, Österreichs Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg hätte auch was mit der Neutralität zu tun. Politiker und Diplomaten betonen auch ganz gerne, dass Österreich wegen seiner Neutralität eine gute Position für internationale Verhandlungen bei Konflikten hätte. Unser Kollege hält das aber eher für Wunschdenken.
Absurderweise hat man es auch im Zuge des Ukraine-Kriegs anfangs immer wieder betont, dass man ja in Wien auch über einen Frieden verhandeln könnte. In Österreich gibt es aber oft eine krasse Diskrepanz zwischen dessen, was man von sich selbst glaubt zu sein und was andere Staaten glauben.
Denn auch wenn Österreich in der Vergangenheit lange sehr enge Beziehungen zu Moskau gepflegt hat, ist es damit inzwischen vorbei.
Wir haben jede EU-Sanktion gegen Russland mitgetragen und wir haben innerhalb der Europäischen Friedensfazilität Geld für Waffen an die Ukraine geliefert. Sprich, in Moskau hält uns niemand für einen neutralen Player in diesem Konflikt.
Es sind auch gar nicht unbedingt neutrale Länder, die heute in Konflikten verhandeln. Das sieht man am Krieg im Nahen Osten zwischen Israel und Hamas ganz gut.
Oft sind es heute einfach, sag ich mal, auch finanzstarke, mächtige Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wie Katar oder wie auch das NATO-Mitglied Türkei, wo solche Friedensverhandlungen oft stattfinden.
Der wichtigste Grund, warum die Neutralität in Österreich so hoch angesehen ist, hat aber vermutlich mit dem eigenen Sicherheitsgefühl zu tun. Viele Menschen glauben, dass Österreich wegen seines neutralen Status nicht von einem anderen Staat angegriffen wird. Damit wiegen sie sich aber in falscher Sicherheit, meint Fabian Sommerwiller.
Unsere Neutralität existiert auf dem Papier. Nur weil wir sagen, dass wir neutral sind, schützt uns das noch nicht. Sondern Neutralität lebt davon, dass andere Staaten deine Neutralität anerkennen. Und im Falle der Ukraine zum Beispiel hat es ja auch ein Vertragswerk gegeben, das Budapester Memorandum, das der Ukraine die Unversehrtheit seiner Grenzen zusichert, vertraglich zugesichert von Russland. Ja, aber was ist das Papier quasi wert am Ende, wenn die russischen Panzer über deine Grenze hineinrollen?
Wir haben es gerade schon kurz erwähnt. Es gibt eine Partei in Österreich, die zumindest eine Debatte über die Neutralität anstoßen will. Und das sind die liberalen Neos.
Derzeit stehen die Karten für die Partei tatsächlich ganz gut, in der nächsten Regierung zu landen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in dieser Woche Karl Nehammer von der ÖVP mit der Regierungsbildung beauftragt. Die Volkspartei war bei der Wahl ja auf dem zweiten Platz gelandet. Und die Wahlgewinnerin, FPÖ, hat keinen Koalitionspartner gefunden. Nehammer hat schon angekündigt, dass er zunächst mit der SPÖ sondieren will, aber gerne einen dritten Partner ins Boot holen würde, um die Mehrheit zu sichern. Und das wären dann wahrscheinlich die Neos.
Könnte es also sein, dass sich in der nächsten Legislaturperiode doch etwas am österreichischen Neutralitätsstatus verändert, wenn die Neos das Thema pushen?
100% nein. Wenn das in einer Koalition mit ÖVP und SPÖ geschieht, dann gibt es da aktuell überhaupt kein Szenario, wo ich sehe, dass sie bereit wären, sich von der Neutralitätspolitik zu verabschieden.
Unser Kollege sagt, Wenn schon die Invasion der Ukraine durch Russland nicht zu einem Umdenken in Österreich führt, dann vermutlich erst recht nicht eine 10%-Partei.
Wenn überhaupt, dann ist die Abkehr von der Neutralität vermutlich ein sehr langfristiger Prozess.
Österreich braucht vielleicht noch weitere Vorbilder wie Schweden und Finnland, die ihnen sagen, so kann es für uns zumindest nicht weitergehen. Überlegt ihr euch zumindest, wie es weitergehen soll. Und ich finde, man kann ja auch sagen, man ist ein neutraler Staat, wenn man eine Strategie hat, wie man diese Neutralität auch zu verteidigen weiß oder wie man einfach sich als Demokratie zu verteidigen weiß, dann kann man als Staat schon neutral sein. Aber nur mit dem Gesetzestext sich nur darauf zu verlassen, das ist alleine keine Sicherheitsstrategie.
Naja, dann bleibt uns zumindest der 26. Oktober als Nationalfeiertag noch lange erhalten.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns folgen und uns ein paar Sterne dalassen.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Ja, und wenn Sie unseren Podcast mal live erleben wollen, dann haben Sie dazu mal wieder die Gelegenheit, und zwar im November, am 23. November auf der Buch Wien. Da werden wir mal wieder eine Live-Folge senden und freuen uns, den einen oder anderen von Ihnen persönlich zu treffen. Bis dahin danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut, Jasmin Yüksel und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Warum nicht Ihre nächsten Geschäftsreisen stressfrei organisieren? Mit Business to go von der Lufthansa Group und Navan planen Sie Ihre Reisen einfach und effizient. Melden Sie sich jetzt bei navan.com/business-to-go an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro-Fluggutscheins von Austrian Airlines.